Es ist genau 30 Jahre her, da haben Sie in einem Ihrer Filme verstörte Kinder gezeigt, die von einer Marionette drangsaliert werden. In Ihrem neuen Film geht es um einen jungen Mann, der von seiner Familie rausgeschmissen wird, weil er homosexuell ist. Dazwischen gibt es immer wieder Männer, die nicht ganz von dieser Welt sind, die traumatisiert sind und die irgendwann dieses Trauma überwinden müssen, nicht weil sie es wollen, sondern weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Da stellt sich natürlich die Frage, ein Regisseur, der so konsequent diesen Typ des Zweifelnden, des Outsiders, der irgendwann dann doch mitmachen möchte, beschreibt, ist das nicht dann doch ein Stück der eigenen Ängste, der eigenen Traumata, die Sie in Ihren Filmen formulieren?
Oh, ja, das ist absolut so, weil ich glaube, wenn man sich selber nicht in seinen Filmen eingibt, kann man keine Filme machen. Ich sage das immer allen Leuten, wenn du einen Film machst, musst du versuchen, so viel wie möglich von deiner Persönlichkeit in diesen Film einbringen. Und wenn du das nicht tust, dann werden Filme plötzlich sehr leer. Ja, die werden dann so plötzlich emotionslos. Ich habe immer eigentlich versucht, den Außenseiter als Hauptfigur zu entdecken, weil mir ist eigentlich nichts anderes übrig geblieben. Ich mag keine Superhelden. Es ist mir, weder als Kind habe ich das gemocht, noch als Erwachsener. Da habe ich dann halt meine eigenen Geschichten entdecken müssen und auch entdeckt und mehr oder weniger meine eigenen Filme gemacht.
Ich erinnere mich noch, in einer Fabrikhalle in Renningen bei Leonberg haben Sie angefangen, es war glaube ich sogar Joey, den Sie da gemacht haben, mit einer unglaublichen Akribie. Bis ins kleinste Detail waren sie überall dabei und haben gebastelt und gemacht.
Ist immer noch so.
Der Film als Gesamtkunstwerk.
Leute sind immer total schockiert, wenn sie mich kennenlernen und plötzlich merken, dass ich eigentlich jeden Job auf dem Set selber machen könnte. Mir wichtig, weil ich glaube, man kann nur anderen Leuten irgendwie sagen, was man will, wenn man wirklich weiß, was die Probleme sind. Und ich habe mich immer so, ich habe immer Film als Gesamtkunstwerk verstanden und ich habe immer überlegt, ich habe mir immer gesagt, wenn ich nicht alles weiß, warum bin ich dann Regisseur?
Ist das dann doch ein Stück, Sie haben es gerade schon angedeutet, Selbsttherapie? Weil wenn man sich Ihre Biografie anschaut, ist da eigentlich kein Grund vorhanden. Sie kommen aus reichem Hause. Ihr Vater ist ein genialer schwäbischer Erfinder, der Industriegeschichte gemacht hat mit seinem Solomotor, mit dem man alles Mögliche machen konnte, von der Spritze bis zum kleinen Motorrad. Woher kommen diese Ängste, gerade das alles zu verlieren? Oder?
Ja, vielleicht, es kommt auch, dass man schwul ist, dass man sich immer anders fühlt, dass man vielleicht Angst hat, sich zu bekennen. Das ist bei mir immer sehr vorhanden gewesen. Und ich habe dann auch irgendwie so die Flucht ins Kino. Das war für mich eine Flucht. Und ich bin halt relativ fanatisch, habe das verfolgt. Und dann erst relativ spät, vielleicht auch mit dem Erfolg in Amerika, mir gesagt, es kann ja nicht nur Film geben und dann auch so angefangen zu leben. Und da mich dann auch irgendwie geöffnet habe für andere Dinge. Ich sag mir auch immer, es muss so sein, dass man sich entwickelt. Wenn man sich nicht entwickelt, ist es nicht gut für deine Filme. Man muss sich konstant entwickeln, sonst passiert nichts mehr.
Das zeigen Ihre Filme ja ganz deutlich. Also wenn es dann richtig kracht bei Ihnen, man hat das dumpfe Gefühl immer, es ist noch nicht alles passiert und es gibt noch Hoffnung, aber diese Hoffnung ist sehr, sehr, sehr vage. Sind Sie Pessimist?
Nee, ich bin eigentlich der totale Optimist. Ich bin immer jemand, der ganz optimistisch über alle Dinge nachdenkt, aber ich habe natürlich auch diese Ängste. Ich habe eine totale Flugangst. Ich meine, ich muss ja viel fliegen und ich bin immer noch völlig voll Angst. Das ist ganz furchtbar. Und ich fürchte mich vor vielen Dingen. Und ich glaube, wenn ich Filme mache, ist es halt offen, die Dramaturgie, die den Film bestimmt. Aber ich versuche immer natürlich meine eigenen Ängste damit einzubringen. Und ich glaube, dass das auch bei den Zuschauern verstanden wird, weil wir leben in einer Welt, die nicht sehr hoffnungsvoll ist.
Das ist ja ein großes, großes Päckchen, das man damit sich tragen muss. Vor allen Dingen jetzt unter den Umständen, in denen Sie jetzt auch Filmemacher sind. Schön, es ist eine wunderbare Karriere und Sie können sagen, ich brauche jetzt noch ein Millionchen dazu, dann kriegen Sie das. Aber, und das habe ich mal über Sie mal gelesen, es darf nicht sinnlos vertanes Geld sein, sondern es muss investiert sein. Ist das nicht eine furchtbare Last? Wenn ich jetzt also mit einem Etat von 1.000 Euro gehe oder mit Millionen.
Ich glaube, man muss immer so im Hinterkopf haben, was so passiert in der Industrie. Ich glaube, das habe ich von meinem Vater mitbekommen. Mein Vater war ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber er war aber auch jemand, der ganz bestimmte Ideale vertreten hat. Der hat zum Beispiel nie im Stockmarket mitgemacht. Und erst nach seinem Tod habe ich irgendwie gewagt, Geld in den Stockmarket zu stecken. Und manchmal denke ich mir, Gott, ich spiele mit meinem Geld. Und das ist natürlich so eine Sache, das ist auch so ein bisschen eine schwäbische Eigenschaft, dass wir halt so sehr immer aufs Geld schauen. Aber das ist halt auch dann toll in Hollywood, weil man verschafft sich gewisse Freiheiten, die man anderweise nicht hätte. Ich habe immer sehr früh verstanden, dass man, wenn man in Hollywood einen Film billiger dreht als andere Kollegen, dann hat man mehr Freiheit. Die vertrauen einem mehr, die wissen, dass man irgendwie aufs Geld schaut und dann, wenn man dann noch mehr Geld braucht, wissen sie, dass das auch berechtigt ist. Auf der anderen Seite bin ich also auch völlig unschwäbisch, weil meine Mutter ist immer schockiert, was ich so ausgebe und was ich so weggebe. Sie kann das überhaupt nicht verstehen, aber ich sage, ich habe da auch so ein, das war auch mein Vater war so, mein Vater war auch jemand, der jedem geholfen hat. Ich habe das von meinem Vater gelernt, ich habe sehr viel von meinem Vater gelernt.
Ich denke, das ist diese Tradition des verehrten schwäbischen Industriellen wie Benz oder Daimler, haben das ja ähnlich gemacht und ihr Vater war in dieser Tradition in Sindelfingen nun etwas, auch einen Mehrwert dem Kunden zu bieten für das, was er kauft. Genau. Dass sich das Gerät halt nicht nach einer gewissen Sollzeit 2 Jahren kaputt geht, sondern ein Solomotor hält ewig. Ne? Was natürlich letztlich wieder ökonomisch doof ist, weil dann kaufen sie sich keine neuen. Ist es diese schwäbische oder auch deutsche Akkuratesse, die einem hilft, in Hollywood wirklich zu bestehen, weil viele bestehen halt Hollywood nicht. Sie sind einer der wenigen, die das geschafft haben. In der Vergangenheit war es vielleicht William Dieterle, der ähnlich gut arbeiten konnte.
Ja, da waren gab Billy Wilder, Lubitsch. Ich glaube, das ist auch das Bestimmende in Hollywood, dass Hollywood sich sehr offen ist für Ausländer, weil sie viele ausländische Regisseure hatten in ihrer Geschichte, Hitchcock zum Beispiel, Englisch. Und die werden ja natürlich als amerikanische Regisseure dargestellt, aber die sind keine Amerikaner. Und vielleicht auch, weil man nicht Amerikaner ist, kann man das vielleicht besser verstehen, was ein amerikanischer Film ist. Was einem Amerikaner manchmal schwerfällt. Und was mir so aufgefallen ist, ist relativ schnell in Hollywood, dass wie Hollywood funktioniert. Und Hollywood funktioniert immer, wenn jemand was hat, das alle wollen. Und mir ist ganz schnell klar geworden, dass ich meine eigenen Dinge machen muss. Und die müssen, wenn die kommerziell sind und ich die, sagen wir mal, von gewissem Preis herstellen kann und ein großer Film sein kann, dann wird es sehr viele geben, die das haben wollen. Und das verschafft mir Freiheit und ökonomische Unabhängigkeit. Und das hat einfach funktioniert und deshalb mache ich immer noch so.
Ich denke, das ist alles nicht zufällig. Sie sind schon so gestartet. Als Student bei der Hochschule für Fernsehen und Film in München haben Sie einen Film gemacht, den niemand vorher so hat machen können, mit einem riesigen Budget, der dann auch noch im Kino funktioniert hat. Ich wundere mich immer, woher das kommt. Ist das einfach doch der schwäbische Hintergrund?
Ich glaube,
mach was Vernünftiges.
Nee, das ist mehr so, das ist Besessenheit, dass man einfach ein Nein nicht akzeptiert. Ich habe das immer, ich erkläre das immer anderen Leuten so, dass als ich zum Beispiel in der Filmhochschule war, habe ich mit 3 oder 4 Kommilitonen geplant, einen Spielfilm zu drehen. Ich habe immer gesagt, warum drehen wir Kurzfilme? Die sieht doch keiner. Wir müssen einen Spielfilm drehen. Und ich wollte Ausstattung machen. Und dann haben wir gesagt, Regie, werden wir dann schon finden, wer Regie macht. Und ich hatte einen Kollegen, der hat Kamera gemacht. Und die Gabi Walter hat, die war Line-Producer. Also das war alles so eine Gruppe. Und dann ist halt jeder so abgesprungen. Also wollten ihre eigenen Filme machen. Und ich dann gezwungen war, halt meinen Film selber zu machen. Aber obwohl ich das Geld noch nicht hatte, ich habe schon angefangen, die Kulissen zu bauen. Weil ich mir einfach sicher war, das muss passieren. Und manchmal kann man so einfach agieren und das passiert dann. Und wenn man dann einfach so, und dann war das natürlich auch so, dass wir niemals den Film so teuer machen wollten. Wir waren unerfahren. Und dann musste halt nach der Hälfte zwischen- oder neu finanziert werden. Das wurde einfach, das war einfach notwendig, sonst wäre der Film nicht fertig geworden.
Und jeder stolze Vater ihrer auch hilft dann.
Mein Vater hat aber erst sich mal rausgehalten, weil er gesagt hat, ich muss mir das mal erstmal anschauen. Und dann aber, als wir dann ganz am Ende noch Geld gebraucht haben für die Modellaufnahmen, das waren damals 70.000 Mark, das war noch vor dem Euro, hat er dann gesagt, okay, ich gebe dir diese 70.000, aber die kommen als erste zurück, von was der Film einspielt. Und die habe ich dann zurückgezahlt.
Der war doppelt stolz.
Ja.
Jetzt, wie geht das zusammen? Sie sind eigentlich einer, der alles selber machen will. Eigentlich das der Tod eines jeden größeren Projekts, ob es jetzt Rundfunk machen oder Fernsehen oder Film. Noch viel schlimmer, wenn das Hunderte von Menschen sein müssen. Wie haben Sie es denn geschafft, doch im Team, auch ich denke damals auch schon in der Renninger Industriehalle, haben Sie im Team gearbeitet? Kostet das dann Überwindung? Sagt jetzt, lass ihn das machen, er kann es vielleicht
besser.
Nee,
das ist so, ich glaube, deine Begeisterung für den Film und deine Arbeit überträgt sich auf andere. Und ich glaube, du wirst mehr akzeptiert als Regisseur, wenn du mithilfst und überall mithinfasst. In diesen großen Filmen, natürlich kann ich das jetzt nicht mehr machen, aber ich glaube, die Leute wissen schon, dass man manchmal, wenn ich ungeduldig werde, halt ins Set renne und Kulissen rumschiebe oder irgendwas selber irgendwie anmale oder so. Die wissen das, dass ich das alles kann und auch sehr gut bin. Und deswegen ich zum Beispiel als Regisseur laufe die ganze Zeit. Ich hasse das, über Megafon zu sprechen. Viele Regisseure, die sitzen in ihrem Stuhl und über das Megafon wird alles erzählt. Oder Voice of God, they call it. Und ich hasse das. Und ich benutze das nur bei größeren Szenen, wenn da viele Extras sind, dann ist das manchmal ganz praktisch. Aber meistens, ich gehe zu jedem Schauspieler hin und erkläre ihm genau, was ich will. Ich gehe zu einem Kameraoperator und sage, guck mal, du musst das mir so quadrieren und ich will das so haben. Und ich glaube, das ist mein Job. Das ist so, ich denke und ich mag den persönlichen Austausch und den will ich auch nie verlieren.
Und dann kann man natürlich aus kleinen Dingen Großes machen. Ja. Ich erinnere mich an eine Sequenz in Moon 44. Das ist so eine Art Metropolis-Stadt. Unglaublich toll sieht das aus. Heute hat das Bestand bei allen digitalen Möglichkeiten, die es gibt. Man denkt, Mensch, wie hat er das gemacht? Und dann habe ich gelesen, dass Sie und Volker Engel, einer ihrer damaligen engen Mitarbeiter, wirklich Plastikröhren genommen haben, die sie schwarz angestrichen haben und einfach die Fenster reingeritzt haben. Ja. Das ist genial natürlich. Ja. Und vor allen Dingen kostet es einen Bruchteil.
Ja, wir haben damals das so machen müssen, weil wir hatten kein Geld und wir wollten natürlich große Filme machen. Und da musst du dir halt so Dinge überlegen und eine gewisse Erfindungsreichtum ist auch heute noch angesagt, weil natürlich heute macht man alles mit Bluescreen und digitalen Dingen, aber es ist immer noch dein Auge und dein Geschmack zählt absolut, weil du musst auch verstehen, wie du Leute leitest und ihnen erklärst, was du willst. Das passiert noch heute viel in Räumen, wo du in einem Skype-Call mit Leuten sprichst, die, sagen wir mal, jetzt in Australien sind oder in Neuseeland oder in Kanada. Und du musst denen erklären, was du willst und was du anders willst. Und ich mache da immer so, alle nennen das Rollogramme. Ich mache da immer so ganz schnelle Zeichnungen und halte die so hin von der Kamera. Und das ist halt immer noch genau die gleiche Methode, die man, Volker und ich, wir sitzen in diesem Raum und wir sagen, wie kann man das jetzt besser machen? Wie kann man das jetzt echter aussehen lassen? Und es ist immer eigentlich noch das Gleiche, nur halt alles digital, alles im Computer erzeugt. Und manchmal, Volker und ich, wir sagen, Gott, das war noch eine schöne Zeit, als wir noch Modelle gebaut haben und uns selber erstellt haben. Aber das geht halt heute nicht mehr.
Erstmal sind Volker Engel und Sie, glaube ich, verwandte Seelen. Die verbindet, dass man irgendwas mit in die Wiege gelegt bekam, was man nicht lernen kann. Bei Volker Engel ist es die Ausstattung, dass er eben den siebten Sinn für sowas hat, wie sowas aussieht. Und bei Ihnen ist es eben die Regie oder überhaupt das bildliche Darstellen, wenn man Bilder von Ihnen sieht, die Sie in jüngeren Jahren gemalt haben. Auch Meisterwerke, nicht? Die jetzt, ja, kann man ruhig so sagen, ganz eigenen Stil, eine ganz eigene, da sieht man, das ist nicht irgendwas Hingepinseltes von einem Laien, sondern das hat Gewicht und das hat Tiefe. Ist es wirklich so, dass man sowas alles nicht lernen kann, sondern das hat man oder hat man nicht?
Ja, das hat schon mit Talent, das kriegt man so in die Wiege gelegt. Man muss dann natürlich viel an sich selber arbeiten und das verfeinern, aber das ist schon so ein Naturtalent. Ich glaube, das kriegt man so von seinen Eltern. Genetisch. Das ist was Genetisches, glaube ich.
Ich denke auch, deshalb muss man ihre Filme sich sehr genau anschauen und entdeckt damit einmal, dass dieser Roland Emmerich ein ganz böser Bube ist, der einen Humor hat, der doch wieder in die Weinberge von Württemberg zurückgeht. Also ihr Patriotismus, da denkt man zuerst mal, das traut sich ja nicht mal ein Amerikaner, so patriotistisch wie die da sind und so. Gerade der Gibson in The Patriot, oh, der geht los und so. Aber sie treiben es so auf die Spitze, dass es schon wieder komisch wird. Ist das beabsichtigt?
Ja, es ist so, ich meine, es ist so, guck mal, mit The Patriot. Ich habe mich eigentlich immer gewehrt, den Film The Patriot zu nennen. Ich wollte eigentlich ihn immer One Nation nennen. Aber da hat damals Sony gesagt, nee, The Patriot ist, wir haben das getestet, das ist besser. Und bei The Patriot war das wirklich so, dass eigentlich ich einfach recherchiert hatte, dass damals die amerikanischen Unabhängigkeitskämpfer eigentlich im Prinzip Terroristen waren und auch als Terroristen verstanden wurden von den Engländern und die sich dann selber gesagt haben, wir wollen nicht Rebels genannt werden, wir wollen einen neuen Namen erfinden. Und die haben damals sich selber Patrioten genannt. Und da ist eigentlich das Wort Patriotismus erstanden. Und von daher war das für mich so mehr so ein bisschen so eine, den Amerikanern zu zeigen eigentlich, dass sie als Terroristen angefangen haben, als Leute, die sich gegen ein anderes Land aufüben. Das war halt natürlich so ein Nationalterrorismus, den man, und Terrorismus heute ist was viel, viel Schlimmeres geworden. Aber im Prinzip war das so Guerillataktiken und halt ganz moderne Kampfführung, die Amerikaner zum Gewinn gebracht haben, zur Victory. Und dann ihr mehr oder weniger ihre Nation gegründet hat. Und es war dann halt für mich, die Flagge war für mich dann so das Symbol, so ein bisschen so das Marketing, das die geführt haben. Die haben eigentlich eine Flagge entworfen, die war das Marketing und dadurch ist Patriotismus entstanden.
Ja, und dieser Patriotismus, den treiben Sie eigentlich schon immer in Ihren Filmen sehr weit. Erstmal diese geschniegelten Soldaten, die bei Ihnen auftauchen, die dann also nicht viel ausrichten als eben ein Desaster. Dann finde ich halt unglaublich spannend, wenn man auf die Idee kommt, oder wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen amerikanischen Präsidenten in einen Starfighter zu setzen und gegen Aliens kämpfen zu lassen. Das ist eine Idee, die schon eigentlich sehr schräg ist, wenn ich das so sagen darf.
Ja, ja, ne, das war auch so ein bisschen. Ich habe damals viel mit Dean Devlin gearbeitet. Das war ein Schauspieler, den habe ich besetzt in Moon 44, in Deutschland mein letzter Film war. Und dadurch habe ich mir. Ja, und wir waren halt so. Wir haben halt uns diese Sachen ausgedacht. Und ich weiß noch ganz genau, als wir dann gesagt haben, so. Wie können wir den Präsidenten mehr oder weniger am Ende so benutzen, dass er in der Aktion ist? Und das irgendwann mal dazu aufgekommen, aber warum machen wir nicht einfach Pilot? Und das kann man sich ja auch in Amerika vorstellen, dass hier jemand, der Pilot war, halt, da werden Schauspielerpräsidenten, warum nicht ein Pilot? Und dann am Ende steigt er halt selber in den Flieger und führt seine Truppen an. Und in gewissem Sinne, und das ist eigentlich vielleicht uns damals gar nicht so bewusst gewesen, ein englischer Filmhistoriker hat irgendwann mal einen Artikel geschrieben, dass eigentlich Independence Day sehr viel dazu tun hat mit einem König, der seine eigenen Truppen in den Krieg führt. Und der hat dann Henry V. angeführt und hat dann auch gesagt, die Präsidentenrede, die in dem Film eigentlich so die berühmteste, einer der berühmtesten Filmreden, Ansprachen, die je gedreht wurden, war sehr inspiriert von Henry V., der Christmas Speech. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir uns darüber unterhalten haben, weil damals habe ich noch nicht selber immer mitgeschrieben, aber ich war immer daneben gesessen, so ein bisschen so wie Billy Wilder. Der hat auch immer einen Amerikaner gebraucht, der so die Worte so auf Seite tippt und hat gesagt, was soll diese Rede sein? Und ich habe gesagt, das muss eigentlich so was sein, was so einen erinnert an die Christmas Day Speech. Und dadurch, dass Dean Schauspieler war, kannte er die auswendig und hat dann so eine Variation geschrieben. Und ich weiß noch ganz genau, wir haben die dann so gelesen und gesagt, ja, das wollen wir dann irgendwann mal ändern, aber das ist immer die gleiche geblieben. Und das war, ich finde heute, wenn ich mir das heute anschaue, ich weiß nicht, wie genial wir damals waren, weil das war so fast schon, dass uns irgendwie das so, wir haben das so gechannelt.
Das ist überhaupt, glaube ich, ein Markenzeichen von Ihnen, dass Sie unglaublich visionäre Filme machen, die von Tausenden versucht wird zu kopieren. Auch Independence Day hat inzwischen unendlich viele Nachfolger gekriegt. Und wenn man sich diesen Film heute anschaut, hat er mit einmal eine ganz andere Bedeutung, als er vielleicht damals hatte, weil er wirklich zeigt, eine äußere Bedrohung, die dann sich auflöst. Das sieht man auch bei Godzilla. Dieses schreckliche Ungeheuer ist mit einmal, hat sowas mit Urbanität zu tun, mit Städten, die aus dem Gleis geraten. Mhm. Wenn man jetzt solche Filme macht, hat man dann schon so das Gefühl, der Atem der Filmgeschichte berührt an.
Ja, ich meine, das macht man einfach meistens unbewusst. Man kann jetzt nicht sich sagen, ich mache jetzt Filmgeschichte. Das passiert einfach. Und ich glaube, wenn man ehrlich Filme macht, passiert es eher, als wenn man irgendwie jetzt, sagen wir mal, jemand in Hollywood dir sagt, wir brauchen jetzt einen Blockbuster, jetzt schreib mal einen. Das sind ja alles Filme, die eigentlich entstanden sind, relativ individuell, also mehr oder weniger auf dem freien Markt. Ich habe ja damals Stargate, so zum Glück, das Glück gehabt, in Sleeperheads zu landen. Da habe ich dann endlos Skripts angeboten bekommen. Die haben viel eine 2, eine 3, eine 4 dahinter gehabt. Und ich habe dann damals gesagt, ich will was Eigenes wieder machen. Und dann habe ich mir mit dem Dean zusammen Independence Day ausgedacht. Und wir haben aber jetzt nicht zu einem Studio gegangen und gesagt, na, wir wollen jetzt Independence Day machen, sondern wir haben uns hingesetzt, haben ein Drehbuch geschrieben und dann dieses Drehbuch mit einer Kalkulation und mehr oder weniger eine Marketingkampagne angeboten an alle Studios. Das war völlig radikal Neues. Das gab es schon bei Scripts, aber im ganzen Film als Auction anzubieten, war völlig revolutionär. Und das habe ich noch zweimal danach gemacht mit Day After Tomorrow und 2012. Und das mache ich immer wieder, weil das schafft immer wieder Unabhängigkeit. Und immer wieder schafft es etwas, was eigentlich in Hollywood fast nicht mehr gibt, Originalität. Es gibt es schon noch, aber es ist verschwindend, it's a dying breed, Originalität. Es ist mehr oder weniger leider so.
Lassen Sie uns noch einen Moment über Stargate reden. Wirklich sicher einen der bemerkenswertesten Filme, die Sie gemacht haben. Dieser Umgang mit Zeitsprüngen, mit einer unglaublich ja, poetischen Bildsprache, nicht, wenn die Vorhänge sich damit einmal auftun in der Wüste oder diese Verwandlung dieser Königin, erinnert das an wirklich Tausend und einer Nacht einerseits, aber doch auch sehr gegenwärtig eben, was die Fragwürdigkeit moderner Technologien betrifft. Ein wirklich komplexes Werk. Geben Sie sich eine bestimmte Zeit, die Sie brauchen, um sowas zu entwickeln? Weil das geht sicher nicht am Set mal eben so zu machen.
Ja, mit Stargate war das so, dass ich so irgendwann mal, als ich studiert habe in München, einen Dokumentarfilm über Erich von Däniken gesehen habe und gesagt habe, da ist ja irgendwie ein Film drin in diesem Stoff. Dann ist es halt so über die Jahre, hat sich das völlig entwickelt und ist was völlig anderes geworden. Und dann, als ich damals Dean getroffen habe und Dean hat gesagt, so, was hast du denn so für Stoffe, was so für Geschichten willst du machen? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe eine Geschichte, die ich absolut machen will und das ist eigentlich was völlig Verrücktes. Es ist eigentlich, ich will eigentlich so ägyptische Kultur mit Science Fiction verbinden, weil ich denke, das ist sowas von fremde Kultur zu uns heute, dass die fast so was Alienhaftes, Unwirkliches hat. Und er war sofort begeistert und wir haben uns damals dann, und dann hat er gesagt, wie willst du das machen? Und ich habe gesagt, guck mal, ich kann mir immer vorstellen, dass man, sagen wir mal, man hat eine Ausgrabung in Ägypten und plötzlich findet man einen Ring. Was ist dieser Ring? Und es dauert dann 30, 40 Jahre, bis man rausfindet, was es ist. Und es ist ganz einfach ein Transporter, es ist ein Stargate. Und als ich das dann gesagt habe zum Dean, war der so Feuer und Flamme, weil er sofort gewusst hat, das wird sich in Amerika verkaufen. Und hat dann mir geholfen, mehr oder weniger dieses Drehbuch zu schreiben.
Das ist ja eigentlich im Grunde eine klassische Hollywood-Geschichte, ist ja die Mumie. Immer wieder kommen irgendwelche Menschen in irgendwelche Exotischen und finden was, was sich dann als sehr verhängnisvoll herausstellt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Moment in Ihrer Arbeit, dass Sie sich in der Filmgeschichte sehr genau auskennen, dass Sie aber nicht abkupfern, sondern sich inspirieren lassen, ist das?
Ja, ich sage das auch immer. Ich meine, wenn man irgendwie sich nicht auskennt in der Filmgeschichte, sollte man keine Filme machen. Auf der anderen Seite, man muss furchtbar aufpassen, dass man nicht zu arg beeinflusst von anderen Filmen. Das ist eine ganz, ist eine Gratwanderung. Ich war am Anfang sehr beeinflusst von Steven Spielberg, vielleicht zu sehr beeinflusst. Ja, Joey war schon so ein bisschen so, hat so Momente gehabt, das war so Spielbergian. Aber was immer es war halt dann auch mein eigener Film und ich habe viel. Ich habe so ein paar Lieblingsfilme und ich habe das Gefühl, ich mache immer wieder den gleichen Film, was ich glaube, vielen Regisseuren so geht, dass man einfach sich hingezogen fühlt. Was ich zum Beispiel mag, ist, wenn in einem ganz normalen Umfeld von unserer Wirklichkeit heutzutage etwas völlig Ungewöhnliches passiert. Weil im Prinzip ist es so, was so den Zuschauer sofort sich identifizieren lässt, so mit welchen Menschen er zu tun hat, weil er die alle erkennt und sich dann selber fragt, was würde ich jetzt in diesem Falle tun, wenn jetzt da plötzlich eine Ice Age kommt oder plötzlich ein Monster in die Stadt kommt oder diese Dinge oder Alien angreifen. Das ist einfach so diese Methode und das kommt wirklich auch ein bisschen davon, dass ich mein absoluter Lieblingsfilm und auch immer noch ist Close Encounters of the Third Kind. Weil das genau das die gleiche Geschichte ist. Und ich mache diesen Film, und ich habe das sogar mal Steven Spielberg selber erzählt, dass es eigentlich der Film ist, der mich am meisten beeinflusst hat. Und im Prinzip mache ich diesen Film immer wieder, immer wieder, immer wieder in anderen Formen. Und das ist halt einfach so, das ist so mein Film. Und ich erkläre das immer so anderen Leuten so. Hitchcock hat auch immer den gleichen Film gemacht.
Klar.
Ganzes Leben lang hat er immer wieder den gleichen Film gemacht. Die Filme sind völlig unterschiedlich. Einer ist ein Thriller, einer ist eine romantische Comedy. Aber im Prinzip ist die Grundstruktur des Filmes ist sehr, sehr ähnlich.
Ist bei Ihnen, wie wir zum Anfang ja sagten, es ist immer der Mann, der Mensch gezwungen wird, über einen eigenen Schatten zu springen. Mhm. Das ist ja bei Hitchcock auch häufig so, dass man irgendwo reingerät, dass die Wirklichkeit mit einmal einen Sprung kriegt. Da würde ich Sie gerne noch mal danach fragen, wie sehen Sie das mit der Wirklichkeit? Wie bringen Sie das fertig? Also bei Independence Day ist es ganz deutlich, mit einmal kommt ein Schatten. Bei Godzilla kommt mit einmal auch ein Schatten. Man weiß noch nicht so genau, was das ist. Bei The Day After Tomorrow verändern sich mit einmal, es regnet, aber es regnet irgendwie seltsam. Nicht der richtige Regen. Man merkt, das gießt jetzt nicht noch ein bisschen, sondern da kommt was hinterher. Was ist das Geheimnis Ihres Umgangs mit diesem Bruch der Wirklichkeit?
Ja, ich habe immer, was bei mir passiert, ist es so, ich bin, vielleicht kommt es dadurch, dass ich als junger Mann eigentlich Kunst studieren wollte und eigentlich Maler werden wollte, immer sehr vom Bild her. Ich war eigentlich ganz am Anfang mehr interessiert an Bildern als an Charakteren. Und von daher, und das ist aber auch immer so geblieben, ne? Und dadurch das Erste, was bei mir im Kopf entsteht, sind Bilder. Und meistens sind es irgendwelche Bilder, die einfach so die Geschichte ausdrücken. Und bei Independence Day waren das immer die Schatten, weil ich auch gedacht habe, wenn eine Alien uns irgendwie angreift, kommt ja nicht in diesen kleinen Untertassen. Die kommen ganz gewaltig. Und das war halt auch so immer diese Bilder, die ich im Kopf hatte. Und das war, das ist halt so vielleicht auch so ein bisschen mein Markenzeichen als Regisseur, wo die Leute sagen, ich habe das jetzt auch erlebt, jetzt in diesem neuen Independence Day, habe ich mir auch so Dinge vorgestellt oder etwas vorgestellt, das eigentlich unmöglich ist. Und die Leute haben dann gesagt, ja, wie wird das aussehen? Da habe ich gesagt, boah, das müssen wir ausprobieren, wie das aussieht. Aber das wird wahrscheinlich hoffentlich genau den gleichen Effekt haben, der erste Independence, der hat. Und ich habe jetzt gerade, weil ich am Trailer arbeite und wir Visual Effects für den Trailer herstellen, zum ersten Mal diese Bilder gesehen und die sind halt völlig neue Bilder und viele Leute sagen, man kann keine neuen Bilder mehr erzeugen, aber man kann. Man muss halt sich nur überlegen, was die Bilder sind.
Wenn man Roland Emmerich heißt, wir müssen dazu sagen, Sie haben jetzt einen zweiten Teil von Independence Day gedreht, der Sommer 2016 in die Kinos kommen soll. Mit diesen zweiten Filmen ist das ja immer so eine Sache. Meistens ist es dann, kann es sehr genial sein. Es gibt Beispiele, Coppolas Paten, da ist einer so gut wie der andere, alle drei Teile. Aber Sie haben ziemlich lang gewartet mit Ihrem Independence Day, die Wiederkehr, so wird das Ding heißen. Warum hat das so lange gedauert?
Das hat was zu tun mit Technologie, weil ich wusste, dass, was ich in meinem Kopf habe, da muss die Technologie erstmal aufholen. Und dann irgendwann mal, als ich ja 2012 gedreht habe, wusste ich, dass die Technologie jetzt da ist, aber noch nicht ganz da ist. Und dann ist es halt auch so gewesen, dass das war so ein Weg zu finden, was die neue Geschichte ist. Und das hat eine einige Zeit gedauert. Und dann ist es uns plötzlich klar geworden, vielleicht auch, weil ich jetzt älter geworden bin, weil ich jetzt gerade 60 geworden bin, ist mir plötzlich aufgefallen, dass eigentlich die ganzen Schauspieler genauso alt sind wie ich. Jeff Goldblum ist 62, Bill Pullman 61. Wir sind alle so.
Auch Herr Gibson ist nicht mehr das Jüngste.
Ja, genau. Ja. Und jetzt ist es das so halt, dass eine neue Generation entsteht. Und dann ist es ist mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist die Geschichte. Wir wissen, dass die wiederkommen und wir erzählen der neuen Generation, wir können die wieder schlagen. Und dann, wenn die kommen, ist es das halt sehr viel schwieriger, als wir uns das gedacht haben. Und das ist dann so ein, der Generationenkonflikt ist dann Teil des Filmes. Und es ist halt dann eine völlig neue Geschichte geworden, die auch jetzt so ein gewisses Handover zu der jüngeren Generation ist.
Also müssen die Jungen ran und der ältere Präsident verschanzt sich im Weißen Haus, dass sie dann wieder bombardieren können, oder?
Nee.
Schade. So, was ich Sie falsch. Aber grundsätzlich, dürfen Sie auch nicht verraten, selbst wenn es so wäre. Ja. Was ich Sie grundsätzlich mal fragen will jetzt, wären Sie sehr unglücklich, wenn man Sie als Autorenfilmer bezeichnen würde?
Ich glaube, jeder ist ein Autorenfilm, der seinen Job wirklich wichtig nimmt. Ich glaube, dass diese ganze Unterscheidung zwischen Autoren, Nicht-Autoren-Film völlig falsch ist, weil wenn man sich Filmgeschichte anguckt, sind es ja nicht die Filme, die wirklich die Filmgeschichte ausmachen, sind ja alle geprägt von Autoren. Ob das jetzt der Drehbuchautor war oder der Regisseur. Meistens sind es eigentlich Drehbuchautor und Regisseur in einer Figur. In dem Sinne, ja, nee, ich glaube, ich bin ein Autorenfilm, weil ich lass mir meine eigenen Dinge einfallen. Ich habe jetzt einmal einen Film gedreht, wo ich ein Drehbuch von jemand anderem verfilmt habe, aber das ist die Ausnahme.
Jetzt kann ich ja ganz platt sagen, natürlich sind Sie gestartet mit Ihren Filmen in dem Verleih des jungen deutschen Films, dem Filmverlag der Autoren. Und das will ja was heißen und das ist Programm. Jetzt haben Sie einen Film vor Independence Day 2 hier in den Kinos, Stonewall. Ein sehr persönlicher Film, mit dem Sie auch zum ersten Mal, gut, wer Sie kannte, der hatte das schon immer geahnt. Und es ist ja auch nicht so schrecklich schlimm mehr. Man ist homosexuell oder auch nicht. Und das interessiert auch keinen Menschen so richtig, wirklich. Bei Filmemachern schon gleich gar nicht und in Hollywood auch nicht. Auch Murnau war schwul. Aber Sie haben jetzt keinen dieser üblichen, ach, wie sind wir arm dran, Filme gedreht, sondern einen wütenden Film, wo junge Leute zeigen, wir sind's halt und wir können auch ganz schön zuhauen. Mhm. Ein neuer Blick auf die Schwulenbewegung, den man so im Kino noch nicht gesehen hat. Es gibt über Stonewall natürlich Dokumentarfilme, das ist alles auch gefilmt worden seinerzeit. Aber daraus einen großen Spielfilm zu machen, das hat noch niemand gewagt. Hat das bei Ihnen auch wirklich so lange gebraucht, bis Sie sich dazu durchringen konnten?
Ja, das war ein bisschen so. Ich habe, als ich am Anfang meiner Karriere, ich wollte kein schwuler Regisseur sein, weil ich wollte amerikanische Unterhaltungsfilme drehen. Das hat einfach nicht so zusammengepasst. Aber dann später, als ich in Hollywood war, ich bin gut befreundet mit Bryan Singer und anderen Regisseuren, die auch schwul sind und auch Filme machen und kein Mensch schert sich drum. Aber irgendwann mal ist es halt dazu entstanden, dass man hat so eine gewisse Verantwortung. Und mir ist es irgendwann mal klar geworden, als ich mich interessiert habe für das Homeless Youth Program vom Gay and Lesbian Center in Los Angeles, mich einzusetzen. Und ich habe gesagt, ich lebe da in meinem Palast und sind Kids wegen Sexualität auf der Straße. Das ist einfach nicht richtig. Und wir müssen da irgendwie mithelfen, die von der Straße zu holen. Und dieses Center macht auch einen super Job. Das ist ja nicht so einfach, Kids von der Straße zu kriegen. Die sind ja manchmal ganz bewusst frei auf der Straße und können sich da auch, die haben auch wirkliche Probleme, sich Erwachsenen wieder zu glauben, weil sie ja von ihren Eltern so enttäuscht worden sind. Und in dem Sinne war das für mich dann plötzlich so eine, und dann habe ich zur gleichen Zeit eigentlich in einem Buch ein Kapitel gelesen über Stonewall, dass eigentlich homeless Kids sehr stark beteiligt waren an Stonewall, an Stonewall Riots, weil sie auch am wenigsten zu verlieren hatten. Und das hat dann so, dass ich mich entschieden habe, einen Film darüber zu machen. Und dann zur gleichen Zeit habe ich dann auch mich lange mit dem Freund von einem der Produzenten unterhalten. Das ist ein junger Mann, der kommt aus Kansas und hat auch sehr, sehr schwierige Zeiten erlebt auf dem Land und hat mir das so erzählt ein bisschen, dass auf dem Land das eigentlich immer noch so ist. Und dann ist es so alles so zusammengekommen in diesem Film Stonewall. Das ist eine Geschichte von einem Jungen, der einfach so nicht irgendwie jetzt ein Coming Out hat, der wird entdeckt, dass er schwul ist und plötzlich halt von einem Tag auf den anderen auf die Straße gesetzt und endet dann in New York und dann durch seine Augen sieht man diese bunte Gruppe von Charakteren, die einfach so auf der Straße leben und viel mit Polizei zu tun haben, aber auch einen Ort haben, wo sie sich sicher fühlen. Das ist das Stonewall. Das ist ein Club, wo sie das tun können, was sie am meisten mögen, tanzen. Jeder junge Mensch will tanzen. Und da gibt's halt immer wieder diese bösen Polizisten, die halt so die irgendwann mal die Nase voll haben.
Interessant ist natürlich auch, dass dieser Film sehr, sehr genau recherchiert ist und neu ist zum Beispiel, dass das ja eine Mafia-Kneipe war,
ja,
die dann auch wieder Geschäfte mit den Schwulen gemacht haben, indem sie irgendwelchen, ja, mehr oder weniger reichen Bonzen die Kids zugeführt haben, wirklich verkuppelt haben. Beeindruckend ist das Ensemble, das Sie hier gefunden haben. Ensembleleistungen sind in allen ihren Filmen immer ein ganz entscheidender Punkt, dass das so funktioniert, dass man wirklich vergisst, dass man im Kino sitzt, sondern wirklich hier irgendwas ganz Authentisches vorgeführt kriegt. Egal, ob das nur Godzilla durch die Straßen geht oder jetzt dieses Biopic ist. Wo findet man genau diese unglaublich begabten jungen
Leute?
Das
hat was mit Geschmack zu tun. Ich habe mich immer irgendwie, ich nehme Casting unglaublich wichtig, ja, bei all meinen Filmen. Ich habe schlaflose Nächte, wenn ich caste, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Wenn ich als Regisseur nicht die richtigen Schauspieler besetze, bin ich verloren. Von daher habe ich, sage ich immer, 80% deiner Regieleistung ist, den richtigen Cast zu finden. Und in Stonewall war das noch erheblich erschwert, weil ich habe mir in den Kopf gesetzt, zum Beispiel für eine Figur einen Puerto Ricaner zu finden. Ich habe gesagt, ich werde nicht kein Mexikaner, ich werde kein Brasilianer, ich will einen Puerto Ricaner, ich will einen jungen, männlichen Rosie Perez finden. Und das gab es natürlich nicht. Und ich habe dann immer mehr nachgehakt und gesucht und dann halt plötzlich in New York einen gefunden, der eigentlich schon fast aufgegeben hat zu Schauspielern, weil der war 24, hatte noch keine einzige Rolle gespielt. Keiner hat ihn so wirklich wichtig genommen oder richtig ernst genommen, weil er auch Tänzer werden wollte, weil er "You also can belt out a song", also eigentlich ideal für Musikshows und so, aber auch da dann vielleicht nicht die ganz gute Stimme hatte oder so, einfach halt oder zu kurz war oder zu klein war, und der war halt für mich genau richtig. Der Johnny Bouchon, der war eine absolute Entdeckung, und viele andere Schauspieler auch. Ich hatte zum Beispiel immer mir vorgestellt, dass der Joe, mit dem der Danny entdeckt wird, der heimlich eigentlich nur schwul sein kann und auch am Ende heiratet und ein Kind kriegt. Das war auch für mich jemand, der, ich wusste, ich wollte dann ganz, ganz speziellen Schauspieler finden. Ich wusste nicht wen, und ich habe dann diesen Carl Klassmann entdeckt. Und diese Schauspieler sind jetzt alle beschäftigt. Die sind durch diesen Film alle jetzt, haben richtige Karrieren. Und Carl Klassmann hat jetzt gerade seinen vierten Film gedreht in 1,5 Jahren. Und Johnny ist in einer großen TV-Show gelandet und hat so, das macht mich glücklich, aber das hilft auch natürlich meinem Film, weil die waren so besessen von diese Rollen zu spielen, und die waren so, der war so into it. Also zum Beispiel der Johnny Bouchon war die ersten 3 oder 4 Tage auf dem Set, hat er konstant sich übergeben, weil er so aufgeregt war und weil er so das gut machen wollte. Und das hat einfach dann so eine gewisse Zeit gebraucht, bis er so einfach so relaxed war. Ich habe auch dann so ein bisschen den Drehplan umgebaut, zum Entsetzer aller meiner Produktionsleuten. Ich habe gesagt, wir müssen ihm ein bisschen mehr Zeit geben. Ja? Aber dann am Ende war das dann schön für mich. Zum ersten Mal ist mir das passiert, dass die ganze Crew applaudiert hat nach einer Szene.
Diese Gelassenheit, ist das Geheimnis Ihres Erfolgs, dass Sie gelassen sein können?
Auf dem Set ja. Ich hasse das. Ich denke immer, es gibt auch viele Filme, da ist das Drehen ganz furchtbar, und es gibt dann immer noch gute Filme. Aber ich persönlich denke, das hat mir mal Kurt Russell bestätigt. Das war eigentlich so mein erster größerer Schauspieler, den ich besetzt habe. Und der war super relaxed. Und ich habe immer gesagt, Kurt, du bist so relaxed. Und er hat gesagt, ja, das ist das Einzige, was ich, wenn ich keinen Spaß habe, einen Film zu drehen, ich habe keinen Spaß, meinen Film anzuschauen. Ich kann meine Stimme nicht leiden, ich sehe entsetzlich aus, was ja nicht stimmt, aber so sieht er das, und ich kann meine Filme nie genießen, also muss ich das Drehen genießen. Und ich glaube, das hat mir dann so irgendwie geholfen, in gewissem Sinne zu entdecken, dass man eigentlich Spaß haben muss an Filmen. Und wenn man Spaß hat, Filme zu drehen, wenn das eine relaxte Atmosphäre ist, wenn alle befreundet sind, wenn da keiner rumschreit. Wenn zum Beispiel an meinem Set einer rumschreit, der wird sofort entlassen. Da gibt eine Warnung, und dann, wenn er nochmal schreit, dann ist er entlassen.
Also relaxed Filme machen.
Ja, aber das ist wichtig. Weil ich bin selber, muss ich sagen, so nicht relaxed. Also ich bin immer voll, aber auf der anderen Seite natürlich versuche ich natürlich eine gute Stimmung zu machen, weil ich weiß, das sind meine Schauspieler.